ich das hier mal. Ja, vielen Dank. Klemm das da doch mal bitte ein.
Für das Personal.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Thema Binnendifferenzierung ist gerade in den Lernstudiengängen gerade sehr beliebt, beziehungsweise ist es ein Thema, was in der fachdidaktischen Forschung auch noch wenig aufgegriffen wurde. Da ist also noch eine ganze Menge zu tun. Es kriegt jetzt nochmal so einen neuen Drive, auch durch die Entwicklung, was die Inklusionsdiskussionen angeht. Und ich würde Sie ganz gerne am Anfang mal fragen, wer hat denn schon ein Seminar mal hier an der Universität oder auch Vorlesungen zu dem Thema Binnendifferenzierung besucht? Individualisierung und Binnendifferenzierung. Bisher nur eine Person. Also das ist auf jeden Fall ein Feld, was noch wenig, auch dadurch, dass es eben noch relativ wenig Forschungsergebnisse zu dem Feld gibt, relativ wenig bestelltes Feld, also wird nicht viel darüber gesagt. Es bilden sich jetzt in den Universitäten Arbeitsgruppen, die versuchen, da mehr Antworten zu geben, wie man mit Heterogenität umgehen kann. Und ich würde Ihnen jetzt gern so in der nächsten Dreiviertelstunde zeigen, was, was für so Überlegungen von mir und Arbeitsgruppe entstanden sind, wie man mit neuen Medien auf diese Herausforderung, Differenzierung und Binnendifferenzierung und Individualisierung von Lernprozessen, was man da eventuell, welche Potenziale und Vorteile da neue Medien bilden könnten. Dementsprechend ist der Vortrag jetzt so gegliedert in drei Teile. Also zunächst erstmal nochmal die Frage Individualisierung und Differenzierung. Wieso überhaupt und wie könnte das prinzipiell aussehen? Dann auch nochmal so eine Begriffsklärung vorzunehmen. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Individualisierung und Differenzierung? Was für unterschiedliche Ansätze für Unterricht gibt es da auch? Und als dritten Punkt dann, welche Potenziale bieten digitale Medien? Da habe ich auch ein paar Beispiele dabei, wo man dann sehen kann, wie man sowas umsetzen kann. Zunächst erstmal die Frage, ja, wieso überhaupt individualisieren? Wir haben ja unser gegliedertes Schulsystem. Die Lerner werden sortiert nach entsprechenden Leistungsniveaus, zum Beispiel im Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Und dann ist es doch eigentlich möglich, doch im Gleichschritt quasi in der Klasse mit dieser homogenen Gruppe an Lernern, die ja eben ähnliche Leistungsvoraussetzungen mitbringen, könnte man zumindest denken, so Unterricht zu gestalten. Allerdings ist es so, dass es, wenn man das testet, ein sehr, sehr großes Leistungsspektrum gibt, zwischen den Lerngruppen auch aller Schulformen. Also so, dass es in einzelnen Fächern zu Überlappungen kommt, dass also in der Hauptschule Schülerinnen und Schüler leistungsstärker sind in einzelnen Bereichen als zum Beispiel am Gymnasium. Dazu kommt noch, dass innerhalb der Klassen, egal in welche differenzierte Schulform Sie jetzt schauen, ob Sie jetzt ins Gymnasium gucken oder auch in eine Realschule Plus oder Realschule Hauptschule, gibt es natürlich sehr große Unterschiede bei gleichaltrigen Kindern, was das Entwicklungsalter angeht. Und so ist es zum Beispiel so, dass das Entwicklungsalter bei 7-Jährigen etwa um 3 Jahre variiert, sodass also in einer Klasse, wo alle 7-Jährigen zusammensitzen, manche in manchen Bereichen schon so weit sind wie 10-Jährige, andere aber eventuell nur so weit sind wie 5-Jährige. Und das Ganze verstärkt sich noch, wenn man auf 13-Jährige guckt, dann reicht das sogar bis zu 6 Jahren. Am Entwicklungsalter differieren die untereinander. Vielleicht kennen Sie dieses Beispiel hier des 13-Jährigen Jordan Romero, der letztes Jahr den Himalaya bestiegen hat. Und viele von uns würden das natürlich nie schaffen, sodass Sie sehen, also es gibt sehr, sehr große Leistungsunterschiede, was die Kinder in einer Klasse auch in einem differenzierten Schulsystem, wie wir es in Deutschland haben, sind. Also das ist im Grunde die Ausgangslage, mit der man leben muss. Und natürlich kommt da hinzu, dass nicht nur die Kinder sehr, sehr unterschiedlich sind, auch eben alle Kinder einer Klasse am Gymnasium, sondern dass innerhalb der Kinder auch nochmal sehr große Entwicklungsunterschiede angeht, was unterschiedliche Bereiche angeht. Jemand kann zum Beispiel im sprachlichen Bereich schon sehr weit sein, in Mathematik eben noch nicht so weit, das allerdings später auch nochmal aufholen, aber Sie sind dann als Lehrerin oder Lehrer eben vor der Situation, dass Sie ein wahnsinnig breites Leistungsspektrum haben. Dazu kommt natürlich die ganzen kulturellen Unterschiede, die die Kinder mitbringen, unterschiedliche Voraussetzungen, was die Elternhäuser angeht, auch gerade wenn man daran denkt, das Lernen mit neuen Medien, weiß man, dass es sehr stark davon beeinflusst ist, wie Eltern zum Beispiel damit umgehen, inwiefern dann Kinder das schnell aufgreifen können oder nicht. Also das ist die Ausgangslage, egal in welches Schulsystem Sie kommen und egal wie stark die äußere Differenzierung schon gegriffen hat, es bleiben sehr, sehr große Unterschiede, was dieses Leistungsvermögen, Interessen, motivationale Lagen angeht, wenn Sie den Schülerinnen und Schülern gegenübertreten. Natürlich ist auch, wenn man so eine gesellschaftstheoretische Perspektive auf Individualisierung des Lernens wirft, kann man auch sehr gut aus dieser Perspektive heraus argumentieren. Denn heutzutage haben wir eine stark wachsende Komplexität der Lebenszusammenhänge, die auch in unserer Gesellschaft zu starken Individualisierungsprozessen führen. Es ist eben nicht mehr so, dass der Vater zur Arbeit geht, die Mutter zu Hause bleibt und die Kinder betreut und man eben in behüteten Familienverhältnissen aufwächst, sondern es gibt sehr unterschiedliche Patchwork-Familien, es gibt ganz unterschiedliche Lebensmodelle, es wird häufig umgezogen. Man sieht das zum Beispiel auch, es machen immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch Individualsportarten zum Beispiel. Mannschaftssportarten gehen stark zurück. Das hängt alles damit zusammen, dass eben diese ganzen äußeren Zwänge auch, die an einen herangetragen werden, zum Beispiel Arbeitsplatz zu wechseln oder sehr flexibel zu sein mit seinen Arbeitszeiten, das ist da, führt dazu, dass die Gesellschaft insgesamt eben sehr viel individueller wird, was die Voraussetzungen und Bedürfnisse angeht. Und das hat natürlich auch große Chancen, die auf der anderen Seite aber auch leicht zur Orientierungslosigkeit führen können und Unsicherheit auch bedeuten. Und von daher, denke ich, müsste die Schule auch darauf reagieren, eben mit diesen individuell unterschiedlichen Voraussetzungen, die aus gesellschaftlichen und familiären Zusammenhängen entstehen, eben da auch damit umzugehen. Und das führt eigentlich dazu, dass man sagt, ja, man braucht eigentlich auch in der Schule eben eine Förderung von selbstständigen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit. Weil das scheinbar eben, man geht nicht mehr so in den Bahnen, wie das früher vielleicht mal war. Man tritt halt in eine Firma ein, zur Lehre und ist dann mit 65 da immer noch in diesem Betrieb und geht dann dort in Rente, sondern man ist vor vielfältige Entscheidungssituationen gestellt, in denen man auch handlungsfähig sein muss. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, auch in der Schule eine gute Begründung dafür, warum die selbstständige Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit auch in der Schule gefördert werden sollte. Und natürlich weiß man auch, dass es anders vielleicht auch nochmal als ein bisschen als früher, dass auch in der Arbeitswelt sehr stark auf Kooperation und Kollaboration gesetzt wird. Also die Intelligenz quasi der Gruppe ist gefordert und nicht mehr so unbedingt der einzelne Experte, der jetzt ein Projekt durchzieht. Sowas gibt es so gut wie gar nicht mehr. Man muss in Projekten heutzutage immer kooperieren und in unterschiedlichen Zusammensetzungen in Teams arbeiten. Von daher auch die Förderung kooperativen und sozialen Verhaltens, was in der Schule eben durch vermehrte Gruppenarbeit zum Beispiel, durch geteilte Arbeitsprozesse, die auch in Lernszenarien eben angedacht und von den Lehrerinnen und Lehrern inszeniert werden müssen, hier schon angebahnt werden können, um dann im Berufsleben da auch keine Probleme damit zu haben, eben sich kollaborativ in Teams und sozial angemessen zu verhalten. Wenn man eine lerntheoretische Perspektive darauf nochmal wirft, macht eine Individualisierung auch auf jeden Fall Sinn. Also das bedeutet ja letztendlich dann auch, dass man wegkommt von dem, alle Schüler machen im Unterricht zur gleichen Zeit das Gleiche und kommen zum gleichen Ergebnis. Von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden. Gerade auch, wenn man aus lerntheoretischer Perspektive schaut und Lernen als einen aktiven Konstruktionsprozess versteht, wie das im Konstruktivismus gedacht wird und auch die Lerntheorie, die sich jetzt mehr und mehr quasi als akzeptierte Lerntheorie durchgesetzt hat, bedeutet das natürlich, dass Lernszenarien entwickelt werden müssen, wo dieses aktive Konstruieren von Wissen auch eingeübt werden kann. Also wegzukommen von dem Gedanken, ich muss als Lehrer möglichst ein gutes Lernangebot zum Beispiel zusammenstellen, was möglichst richtig ist und die einzelnen Schritte, wenn ich mein Lernziel definiert habe, kann ich mir überlegen, welche einzelnen Schritte muss ich durchlaufen, um zu diesem Lernziel zu kommen. Und dann führen alle Schülerinnen und Schüler diese Lernschritte auf, um zu dem Ergebnis zu kommen. Was man dabei nicht bedenkt, ist, dass ja der Lernschritt, der für mich jetzt als Lehrender der richtige erscheint, für die Schüler möglicherweise für einen Großteil oder für einen Teil der Schüler gar nicht der richtige ist, sondern die würden vielleicht am ganz anderen Ende anfangen, sich erstmal einen Überblick verschaffen, wollen das vielleicht gar nicht so kleinschrittig haben, wollen zuerst eine Zusammenfassung lesen und wollen eben ganz anders mit dem Lernangebot umgehen, als man das als Lehrer vielleicht für die Klasse gedacht und inszeniert hätte. Also Lernen ist von daher sehr individueller Prozess und muss deswegen auch die Möglichkeit geben, auch eben individuelle Prozesse im Unterricht zuzulassen, zum Beispiel im eigenen Rhythmus dann auch lernen zu können. Selbstverständlich ist der Austausch mit anderen, um sich über bestimmte Inhalte eben auch klar zu werden, wie verstehst du das, wie passt das zusammen. Wenn Sie da so Theorien von Vygotsky auch heranziehen, der Schritt der nächsten Entwicklung, der sagt, es ist besonders leicht, halt von jemandem zu lernen, der nicht so weit quasi von dem eigenen Wissensstand entfernt ist, sondern der nah am eigenen Wissensstand dran ist. Von daher weiß man, dass sozialer Austausch über die Dinge, die gelernt werden sollen, auch sehr wichtig ist. Aber gleichzeitig muss natürlich jeder sein Wissen auch individuell aufbauen und braucht dafür auch seine Zeit, um eben alleine auch an Dingen zu arbeiten und Dinge zu verstehen. Von daher braucht es insgesamt bei der Inszenierung von Unterricht auf jeden Fall unterschiedliche Wege, unterschiedliche Hilfestellungen und eben auch unterschiedliche Aufgaben und den Austausch und Kooperation. Von daher denke ich, ist es nicht sinnvoll, hier die Kinder durch äußere Differenzierung an das Lernangebot anzupassen, wie das in unserem gegliederten Schulsystem ja so funktioniert, sondern eher das Lernangebot eben so zu differenzieren, dass es den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen gerecht wird. Also nicht die äußere Differenzierung des Schulsystems, die sowieso nicht funktioniert, sowieso sind alle sehr heterogen zusammengesetzt, sondern eben eher ein Lernangebot zur Verfügung stellen, was dann möglichst auf die unterschiedlichen Voraussetzungen gut passt. Das ist natürlich eine sehr hohe Herausforderung für Lehrer und Lehrer. Das bedeutet eben, man kann nicht den gleichen Stiefel für alle fahren, für so eine Art Mittelmaß und hoffen, naja, die breite Mitte, wenn Sie an so eine gaussische Normalverteilung denken, auch wenn Sie Ihre Noten machen, die Mitte, für die ist es genau richtig, gut, die Guten, da kann ich vielleicht nochmal Zusatzaufgabe geben, die machen halt auch so irgendwie mit, die Schlechten, naja, da versuche ich nochmal so ein bisschen mich um die zu kümmern. Aber im Grunde, wenn man so einen gleichschrittigen Unterricht denkt, denkt man dann daran, an so ein gewisses Mittelmaß, für so ein Mittelmaß zu unterrichten. Man wird aber nicht den individuellen Voraussetzungen dabei eben gerecht. Also kann man sagen, ja, als kleines Zwischenfazit, Individualisierung, ja, das wollen wir haben. Dann ist die Frage aber, wie? Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, wie Sie das machen. Die Individualisierung in Reinform, das würde bedeuten, wenn der Unterricht eben auf die individuellen Lernvoraussetzungen jedes Einzelnen ausgerichtet ist. Da ist natürlich die Frage, wie kann das stattfinden? Die Individualisierung würde dann als Passung verstanden werden können zwischen eben den Schülervoraussetzungen und dem Lernangebot. Das heißt aber, dass man eigentlich, wenn man das so machen wollte, müsste man für jeden einzelnen Schüler Lernziele festlegen. Man müsste dann die Lernvoraussetzungen diagnostizieren. Wenn man diagnostiziert hat und weiß, dass alle unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, müsste man dementsprechend dann eigentlich auch ein angepasstes Lernangebot für jeden Einzelnen bereithalten, jeden Einzelnen dann auch mit seinem Lernangebot begleiten und letztendlich dann auch überprüfen, um dann wieder den nächsten Schritt vorauszuplanen. Das heißt also in Extremform, die Lehrkraft hält zum Beispiel, wenn Sie jetzt daran denken, Sie haben 25 Schülerinnen und Schüler, hält ein entsprechend passendes Angebot bereit. Das wird zum Beispiel in Neuseeland gemacht, relativ stark in der Grundschule zur Förderung von Mathematik und Lesekompetenzen. Da werden Diagnosegespräche mit jedem Schüler geführt. Und auf Grundlage dieser Diagnosegespräche sind die Lehrerinnen und Lehrer, die sind extra dafür geschult, sind die in der Lage dann zu sagen, ja, diese Art von Rechenoperation ist für meinen Schüler X so noch nicht möglich, jetzt braucht er das Material, ich gebe ihm das und dann bearbeitet er eben diese Materialien, er wird dabei begleitet, das wird überprüft, ob er diese Rechenoperation dann kann und dann wird der nächste Schritt vorausgeplant. Also der Lehrer ist der Vorausplaner aller weiteren Lernschritte. Das Gleiche auch im Sprachenbereich. Und das ist natürlich relativ schwierig und aufwendig, vor allen Dingen, wenn Sie dann denken an komplexere Lernszenarien, wo es nicht mehr so um Grundfertigkeiten wie einmal eins oder multiplizieren, subtrahieren geht, sondern eben um komplexere Inhaltsbereiche. Und es stehen im Grunde solche Testinstrumente auch nur im Grundschulbereich zur Verfügung. Also für Sekundarstufe 1 und 2 gibt es solche Testinstrumente, deren Qualität auch gut genug wäre, um als Lehrer zu sagen, für dich ist das das passende Angebot. Gibt es nicht. Trotzdem wird das zum Teil versucht, zum Beispiel auch über die Erfassung von Lernstilen. Da muss man aber auch sagen, dass das im Grunde die ganze Forschung dazu gescheitert ist. Man weiß heute, dass selbst wenn Präferenzen bei jemandem da sind, zum Beispiel im visuellen System Informationen aufzunehmen, diese genauso auch verbal zum Beispiel dekodiert werden müssen. Und wenn man darüber sich unterhalten will, müssen ja auch visualisierte Informationen dann wieder semantisch umgesetzt werden. Von daher bringt es auch im Ergebnis, also dass die eine höhere Lernleistung zeigen, wenn man jetzt angepasstes Material, je nach Vorlieben zum Beispiel dem einen eher sprachliches Material, dem anderen kriegt eher hochvisualisiertes Material, bringt im Lernergebnis im Endeffekt wenig. Dazu muss man natürlich aus bildungstheoretischer Perspektive dann jetzt auch nochmal fragen, ob nicht so ein fremdbestimmtes Lernangebot, wenn ich als Lehrer immer sage, ja, du lernst jetzt am besten das damit, du lernst das am besten damit, ob man dann genügend Raum überhaupt gibt, um selbst auch auszuprobieren, ja, welche Lernstrategien sind für mich denn eigentlich am besten? Weil gerade je jünger, desto flexibler stellt man sich natürlich auf neue Lernsituationen noch ein. Und es ist auch so, je nach Lernsituation kann zum Beispiel ein Lerner, der angibt, er würde visuelles Material bevorzugen, dann genauso gut auch mit Texten zum Beispiel umgehen. Von daher ist dann zu fragen, bleibt da überhaupt genügend Raum zur Reflexion? Auch wenn man daran denkt, eben, wenn man nochmal an diese gesellschaftstheoretische Perspektive denkt, zu sagen, ja, man muss auch diese Selbststeuerung und Entscheidungsfähigkeit fördern, macht es eigentlich wenig Sinn, wenn wir in der Schule dann in diese Richtung gehen, zu sagen, ja, wir müssen stärker diagnostizieren, Lernschwächen identifizieren, das passende Material geben und das dann wieder testen und so immer den Lerner halt an der kurzen Hand zu führen. Wenn Sie so Ergebnisse aus den PISA-Tests oder TIMSS-Tests auch sehen, da wird häufig auch so eine Individualisierung stärker eingefordert und da wird häufig diese Art der sehr engen Führung damit gemeint. Wobei ich denke, eben aus gesellschaftstheoretischer und auch aus lerntheoretischer Perspektive kann das ein Stück weit für bestimmte Kulturtechniken sich anzueignen Sinn machen, für komplexere Lernzusammenhänge aber eigentlich nicht mehr. Von daher kann man jetzt so eine Bandbreite aufmachen. Von der hier linken Seite, also vollständiges Diagnostizieren und Vorausplanen. Die Alternative wäre dazu eben eine Selbstregulation, Passung durch eigene Entscheidungen herzustellen. Und das geht natürlich dann, wenn man Differenzierungsmaßnahmen hat. Also hier sehen Sie jetzt auch nochmal diese begriffliche Klärung zwischen Individualisierung und Differenzierung. Von Differenzierung spricht man dann, wenn man eben ein differenziertes Angebot zur Verfügung stellt, mit der Hoffnung, dass die individuellen Voraussetzungen bei der Selbstauswahl gut passen. Anders eben als bei der Individualisierung, wo ich als Lehrender vorausplane und auf Grundlage der Diagnose dann Material gebe. Bei der Differenzierung findet halt die Passung durch den Lerner statt und es findet im Grunde keine äußere Diagnose statt, wenn man jetzt in diese ganz extreme rechte Form gibt. Da gibt es natürlich viele Formen dazwischen. Es macht durchaus auch Sinn, wenn Sie feststellen, es gibt Lerner, die haben in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten, natürlich da auch gezielt drauf einzugehen. Und was das Lernarrangement angeht, kann man dann sagen, das geht eben vom adaptiven Lerndasein, je nachdem, was eben die Diagnose ergeben hat, wird Material angeboten, bis hin zu offenen Lernarrangements, die eben eine ganz vielfältige Bandbreite bieten, wo ich eigene Interessen, eigene Motivation und eigene Voraussetzungen berücksichtigt werden, dadurch, dass eben ein vielfältiges Angebot angeboten wird. Und höchstwahrscheinlich würde ich sagen, ist eben für komplexere Lerngegenstände dieses der eher zielführendere Weg. Da kann man jetzt auch nochmal sich anschauen, es gibt unterschiedliche Dimensionen der Öffnung des Unterrichts. Ganz einfach wäre das natürlich zu sagen, man hat so eine organisatorische Dimension, also zum Beispiel die Reihenfolge der Bearbeitung, die kann selbst gewählt werden. Das wäre dann so eine Stück weit Öffnung des Unterrichts, oder es kann die Methoden, wie was bearbeitet wird, können selbst gewählt werden. Also zum Beispiel Lösungswege können selbst bestimmt werden, wie ich eine Aufgabe löse. Und eigentlich dann der Schritt hin zum offenen Unterricht wäre dann mit der inhaltlichen Dimension, dass eben die Schülerinnen und Schüler auch selbst bestimmen, was für Inhalte sie bearbeiten wollen, was für Themen sie bearbeiten wollen. Ein Stück weit weniger wäre es, wenn die Themen vorgegeben sind und dann zum Beispiel unterschiedliche Aufgaben zu den Themen, je nach Interessenslage zum Beispiel, bearbeitet werden können. Und noch eine weitere Öffnungsstufe wäre dann eine politisch-partizipative Dimension. Das bedeutet, dass also wie überhaupt in welcher Reihenfolge gelernt wird, wann gelernt wird, was gemacht wird im Unterricht, dass diese ganzen Prozesse auch die Schüler mitbestimmen können, dass es zum Beispiel Klassenrat gibt, wo eigene Wochenpläne zusammengestellt werden, eben nicht vom Lehrer vorausgeplant werden, sondern hier eine sehr hohe Partizipation an dem gesamten Unterrichtsgeschehen durch die Schülerschaft passiert. Da gibt es eben die ganze Bandbreite, die man sich dann auch selbst irgendwie einordnen kann mit seinem Unterricht oder Erfahrungen sammeln kann, was wie gut funktioniert. Und wenn man jetzt auf die digitalen Medien blickt, hier nochmal eine Folie zu den Voraussetzungen quasi, die Sie an der Schule dann treffen, also die Schülerinnen und Schüler sind mit 9 bis 10 Jahren, sind schon mit fast 90% der Kinder sind da regelmäßig im Internet, nach dieser Medikus-Studie, also in der 4., 5. Klasse. Und ab 15 Jahren weiß man, dass die Veränderung der Häufigkeit der Internetnutzung sich fast gar nicht mehr verändert. Also wie häufig ich das Internet nutze, ist im Grunde dieser Sozialisationsprozess ist dann abgeschlossen. Man kann also davon ausgehen, dass Schüler mit 15 Jahren bereits medial vollständig sozialisiert sind. Das heißt, ihre Mediengewohnheiten kaum mehr ändern bis ins hohe Alter. Und das sind natürlich Voraussetzungen, auf die Schule im Moment überhaupt noch nicht eingeht. Man könnte auch sagen, ab 13 Jahren ist etwa die Mehrheit der Kinder auch in sozialen Netzwerken aktiv. Und fast 50% der 13- bis 17-Jährigen gehen täglich auch mobil online. Wer ist denn bei Ihnen jetzt von Ihnen mobil online jeden Tag? Fast 100%.
Und Sie?
Auch. Ja. In der Schule, wie sieht es in der Schule mit der Ausstattung aus? Computer stehen eben nur 7,5% für jeden Schüler im Klassenzimmer zur Verfügung. Wenn man interaktive Whiteboards zum Beispiel denkt, dass in Deutschland 11% der Klassenräume hat so ein interaktives Whiteboard. In Großbritannien sind das 70%, also sehr viel mehr. Dänemark 50%. Mal unabhängig von der Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eben diese Durchdringung der digitalen Welt in den anderen europäischen Ländern sehr viel stärker vorangeschritten. Und was man auch weiß, ist, es gibt eine sehr starke Nutzung von Computer und Internet bei Lehrerinnen und Lehrern für die Unterrichtsvorbereitung. Fast kein Lehrer bereitet seinen Unterricht mehr ohne Computer vor. Also kann man sagen, dass die digitalen Medien den Weg in die Schule geschafft haben, aber möglicherweise eben nicht in den Unterricht. Also die Schüler sind ständig damit am Gange, die Lehrer machen auch ihren ganzen Unterricht, bereiten damit vor, nur im Unterricht selbst spielen die Medien im Grunde eine untergeordnete Rolle. Diese Studie, Initiative D21, bietet dann so ein Erklärungsmodell und die sagen, ja, häufig fehlt es eben an Konzepten dafür. Es fehlt auch an Unterstützung und was wir auch schon gesehen haben, die Ausstattung fehlt eben auch noch, da fehlt es auch noch an vielen Ecken und Enden. Von daher gibt es ja zum Beispiel Überlegungen, ob man nicht mehr stärker in diese Richtung gehen sollte, bring your own device, also dass alle Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen digitalen Geräten, die sie sowieso in die Schule mitbringen, warum die nicht auch im Unterricht mitbenutzt werden. Wenn man jetzt einen Blick wirft auf unterschiedliche Varianten des Lernens mit digitalen Medien, kann man sehen, dass auf der einen Seite halt unterschiedliche Funktionen von dem Medium im Lernprozess übernommen werden. Zum einen Bereitstellung von Quellen kann natürlich durch Medien gut stattfinden. Dann wäre es möglich, dass eben hier so eine Interaktion zwischen Nutzer und System stattfindet oder auch eine Vernetzung von Lernenden. Wenn man jetzt auf die Funktion von Medien schaut, aus der Perspektive der Lernenden wäre das dann also ein Lernen durch Informationsverarbeitung, wenn man Quellen zur Verfügung stellt, also Nutzung von Quellen. Wenn man an solche interaktiven Lernprogramme denkt, dann lernt man vor allen Dingen durch die Rückmeldung, also die sofortige Rückmeldung des Systems. Da hat man die Möglichkeit, eben Fehler direkt zu korrigieren. Man muss nicht erst auf die Korrektur des Lehrers warten. Also Lernen durch Interaktion mit dem digitalen System oder eben Lernen durch Interaktion mit anderen Lernenden, also Lernen durch Konstruktion und Austausch, wo die Medien die Funktion eben der Vernetzung der Lernenden an unterschiedlichen Orten und über unterschiedliche Medien zur Verfügung stellen. Und dieses Bild soll im Grunde jetzt so ein bisschen der Leitfaden sein für die weiteren Beispiele. Wenn man jetzt an das erste hier denkt, E-Learning durch Nutzung von Quellen, also die Medien werden genutzt, um Quellen zur Verfügung zu stellen und das Lernen findet statt durch Informationsverarbeitung. Da habe ich jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht zu einem Webquest aus einem Seminar in Hamburg. Zu dem Bau des Kohlekraftwerks Moorburg. Also es ist ein großes Kohlekraftwerk, was da neu ans Netz gehen soll. Da gibt es sehr viele Bürgerinitiativen dagegen und das ist relativ stark dort in den Medien auch diskutiert. Und hier könnte man von so einer gemäßigt offenen Lernsituation sprechen, denn beim Webquest habe ich ja die Möglichkeit, Internetlinks, relevante Internetlinks vorzuselektieren, die eben für die Leitfrage beispielsweise gut passen. Ich muss also nicht die Schülerinnen und Schüler in die gesamte Welt des Internets entlassen, sondern ich kann vorselektieren und habe aber auf der anderen Seite den großen Vorteil, dass mit echten Quellen gearbeitet werden kann. Anders als wenn ich eben im Schulbuch arbeite, das sind alles hoch durchdidaktisierte Texte. Der Lerner weiß im Grunde, es wird hier für mich eine Fährte ausgelegt mit diesen Texten, die mich zu einem bestimmten Ziel bringen sollen und dieser Fährte brauche ich eigentlich nur kurz zu folgen und dann habe ich das Ziel entdeckt. Anders eben, und man hat halt so eine ganz starke Trennung zwischen der Lebenswelt, die ich außerhalb der Schule habe, ständig im Internet unterwegs, mit den echten Quellen, die alle Menschen benutzen und diesen Schulmaterialien, die eben nur Schüler nutzen. Das ist auf jeden Fall auch ein stärkerer motivationaler Anreiz und fördert auch sowas wie Medienkompetenz, also der Umgang mit Medien, Einschätzung von unterschiedlichen Quellen. Und man hat natürlich die Möglichkeit, sehr viele unterschiedliche Materialien zur Verfügung zu stellen. Also Interviews zu dem Thema, also dann Texte natürlich, Podcasts zu dem Thema. Die ganze Bandbreite von den digitalen Medien kann hier mit einbezogen werden. Man kann das sehr problemorientiert aufziehen, also anhand einer Leitfrage zum Beispiel. Hier in diesem Beispiel war die Leitfrage, ist dieses Kohlekraftwerk nachhaltig? Da kann man natürlich fragen, ist das nachhaltig aus ökologischer Perspektive, aus ökonomischer Perspektive, ist das sozial nachhaltig, was mit den Anwohnern, die in der Nähe wohnen oder wenn man an Arbeitsplatzverlust denkt, wenn dieses Kohlekraftwerk nicht gebaut werden würde, wie viele Arbeitsplätze bringt das überhaupt, was bedeutet das für den Industriestandort Hamburg als Ganzes, wenn so ein Kraftwerk gebaut wird. Da kann man solchen Fragen nachgehen und das natürlich sehr mit einer sehr hohen Selbstregulation. Man kann hier gut kooperieren, unterschiedliche Lernstrategien auch einüben und die Gruppe hier hatte dann vorgesehen, dass als Ergebnis ein Podcast entwickelt wird zu einem Thema zu dem Kohlekraftwerk, also zum Beispiel zu der CO2-Bilanz von dem Kohlekraftwerk im Vergleich zu der Energie, die zur Verfügung gestellt wird oder zum Eingriff hier in das Gewässer. Denn für so ein Kohlekraftwerk muss sehr viel Wasser entnommen werden und welche ja, welche Folgen hat das hier für die Umwelt? Solche Leitfragen konnte man eben selbst sich ausdenken oder es wurden halt auch schon einige angeboten, sodass die Schülerinnen und Schüler, die eben nicht auf eigene Ideen kommen, auch hier schon eine Möglichkeit haben, Vorgefertigtes zu finden und dann eben über die Links, die zu diesen Themen bereitgestellt werden, hier in so einer gemäßigt offenen Lernsituation doch aber ihren eigenen Interessen und dem eigenen Aufbau auch von so einem Podcast dann nachzugehen. Also hier findet eine recht hohe Individualisierung statt, indem ich eben gleiches Material im Grunde anbiete. Das wäre jetzt hier die Variante 1, wenn man jetzt nochmal einen Blick darauf wirft, was für unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten habe ich eigentlich. Also ich habe das gleiche Material für alle. Ich habe im Grunde auch die gleiche Aufgabe, also soll ein Podcast entwickelt werden. Aber ich habe natürlich, dadurch, dass dann unterschiedliche Themen gewählt werden, habe ich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also das wäre eine Möglichkeit zu differenzieren. Eine andere wäre zum Beispiel, verschiedene Materialien von vornherein reinzugeben mit einer gleichen Aufgabe. Und wenn ich vorher unterschiedliche Materialien habe, dann kommt natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse raus. Da kann man zum Beispiel an sowas denken wie ein Rollenspiel, dass halt aus einer Perspektive beispielsweise Materialien bearbeitet werden und diese Perspektive im Rollenspiel dann eingebracht wird. Das wäre dann eine Differenzierungsmöglichkeit, die hier nach Material und Ergebnis stattfinden könnte. Oder man hätte die Möglichkeit, hier eine Differenzierung jetzt bei 3 gleiches Material zu geben und dann gestaffelte Hilfen anzubieten. Das also zum Beispiel, wenn Sie daran denken, dass Informationen in einer Visualisierung strukturiert werden sollen, zum Beispiel in so einer Concept Map, dass Sie dann einige Begriffe schon vorgeben. Das wäre so dann gestaffelte Aufgabenschwierigkeit. Für Lerner, die eben leistungsstärker sind, könnte man diese Begriffe weglassen oder man könnte eben sagen, ja, nehmt die Begriffe oder findet eigene Begriffe, sodass man hier durch unterschiedliche Hilfen, die man anbietet, auch gut im Leistungsniveau differenzieren kann. Oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Aufgaben zum gleichen Material zu stellen, um ja, unterschiedliche Aspekte dieses Materials dann herausarbeiten zu lassen. Man könnte auch sagen, dass diese Podcast-Idee auch so ein bisschen eher in Richtung Differenzierung nach Aufgaben und Ergebnis geht, denn wenn man sich jetzt die Aufgabe nimmt, eine CO2-Bilanz zum Beispiel herauszurecherchieren oder ob man die sozialen Folgen des Baus von dem Kohlekraftwerk sich nimmt, dann wird man hier eben im Grunde auf das gleiche Material zwar zurückgreifen, aber dann eben dieser eigenen Aufgabenstellung folgen. Es gibt noch relativ wenig Forschung zu dem Thema WebQuest, was die Wirksamkeit angeht, also Lernwirksamkeit. Es gibt ein paar Studien, Lipscomb zum Beispiel stellte fest, dass eine größere Kreativität beim Schreiben eines Zeitungsartikels stattfindet. Oder auch ein besseres Verständnis durch tiefgründigere Auseinandersetzung mit den Quellen. Und man geht bei beiden Aspekten im Grunde davon aus, dass es dadurch zustande kommt, dass man eben mit echten Quellen arbeiten kann. Also mit Quellen, die man tatsächlich so im Internet findet und die nicht vorbereitet sind, die einen dazu ermutigen und motivieren, eben hier sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Es auch erfordern, dass zum Beispiel nicht relevante Informationen, die, wenn Sie selbst so einen Webquest erstellen, werden Sie schnell merken, dass es sehr viele Quellen gibt, die so ein bisschen mit Ihrem Thema zu tun haben, aber da ist noch ganz viel Kontext drumherum, der eigentlich gar nicht passt. Und das ist aber auch gar nicht schlecht, weil diese Kontexte, man muss ja später in der Lage sein, auch diese relevanten Informationen aus einem riesigen Haufen von Informationen für sein Thema halt extrahieren zu können. Und wenn man immer nur mit vordidaktisierten Materialien arbeitet, erlernt man das auch nicht, wie man Informationen zum Beispiel schnell filtert, wie man sich schnell in einem riesigen Berg von Informationen zurechtfindet. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Motivation größer ist, als wenn man beispielsweise mit Schulbuchseiten arbeitet. Wobei da ist, bei solchen Studien ist natürlich immer auch zu bedenken, dass die sind auch vorsichtig zu genießen, weil Neuigkeitseffekte, Umgang mit dem Medium Computer zum Beispiel auch eine Rolle spielen können. Gerade dann, wenn man jetzt mal einmal sowas macht und sonst immer mit dem Schulbuch arbeitet, dann da weiß ich auch nicht so genau, wie diese Studien aufgebaut sind. Ein anderes Beispiel hier aus dem Themenfeld Klimawandel. einen Webquest zu der Frage, wie nachhaltig sind nachwachsende Rohstoffe. Das wird jetzt auch mit der Energiewende, ist das ein Thema, was in den Medien sehr häufig behandelt wird. Also inwiefern können zum Beispiel Raps und Mais genutzt werden als nachwachsende Rohstoffe, um Energie zu erzeugen, also Raps zum Beispiel als Biodiesel oder Mais für die Verbrennung als in Gaskraftwerken. Und die Struktur im Grunde von so einem Webquest unterstützt auch Merkmale von so kompetenzorientierten Lernen. Also man hat immer eine Problemorientierung, also man greift irgendwie ein lebensweltliches Problem auf, was eine hohe Alltagsrelevanz auch hat. Hat dann einen sehr hohen Anteil an Selbstregulation, indem man eben in einem offenen Lernarrangement sich bewegen muss, die Dinge selbst auswählen muss, die man bearbeiten möchte, muss dabei kooperieren mit anderen und kann auch sich in der, zum Beispiel in der Informationsverarbeitung an Lernstrategien erproben. Und hier jetzt in diesem Webquest geht es dann am Anfang erst nochmal darum, hier so die Zukunftsfähigkeit unseres Energieverbrauchs zunächst erstmal sich anzuschauen. Da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, hier so ein Kurzvideo sich anzuschauen. Also das kann ich denen empfehlen, die irgendwie Klimawandel mal dazu was sehen wollen. Das ist ein sehr gut gemachtes Video, die Rechnung, hier mit Benno Fürmann. Und oder auch mit Texten zum Beispiel zu arbeiten, die halt provozieren, erstmal einen eigenen Standpunkt aufzunehmen. Also zu sagen, ja, was sagt ihr dazu, wenn wir zum Beispiel überall an unseren Steckdosen, wie auf Zigarettenpackungen, so einen, hier so einen Aufkleber hätten, dass durch Stromverbrauch fügen sie der Umwelt schweren Schaden zu. Wie positioniert man sich dazu? Ist das überhaupt so? Was bewirkt das in mir? Da erstmal das in Frage zu stellen, auch bewusst zu machen, wie hoch unser Stromkonsum ist, oder hier so einen persönlichen Lebensstil zu reflektieren, indem man zum Beispiel so CO2-Bilanzrechner, die es im Internet gibt, nutzt. Und hier kann eben jeder individuell seinen eigenen persönlichen CO2-Bilanz ausrechnen und das zum Beispiel dann mit seinem Nachbarn vergleichen und sagen, aha, du verbrauchst viel mehr CO2 als ich, wie kommt das denn eigentlich? Und im zweiten Teil dieses Webquests führt das dann hin zu einer Gruppendiskussion, zu dem Thema, ob der Anbau von Raps stärker durch den Staat gefördert werden sollte oder nicht. Und hier müssen dann eben verschiedene Argumente herausgearbeitet werden aus den Quellen, die eben vorausgewählt sind oder zusätzliche Quellen, die noch zusätzlich halt genommen werden. Haben wir noch eine Quelle gefunden?
Nee, das ist nur dieser Film gewesen, nicht direkt in unserer Gruppe.
Sehr gut.
Ja,
sehr schön, genau. Vielen Dank für den Hinweis. Lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu schauen. Also gerade natürlich für Geografie und Biologie, angehende Geografie- und Biologie-Lehrer ein absolutes Muss. Und dann zu diesem Aspekt Lernstrategien einüben, finde ich hier eine ganz gute Möglichkeit, mit Concept Maps zu arbeiten, um Internetquellen zu bearbeiten. Diese Lernstrategie würde ich Ihnen ganz gerne mal vorstellen, auch vor dem Hintergrund, dass eben durch die Selektion und Überführung von Informationen in so ein visuell-grafisches System eine starke Reduktion stattfinden kann und es im Grunde auch kein falsches Ergebnis gibt, sondern jeder kann eben individuell nach dem, was er für seine Aufgabenstellung interessant findet, Informationen rausziehen und eine Struktur da hineinbringen, die eben seiner Denkstruktur oder seiner Argumentationskette auch folgt. Und das ist so gedacht, dass man zunächst erstmal mit einer Quelle startet. Das kann zum Beispiel ein Text sein oder ein Video, den ich eben als Link angegeben habe. Und daraus eine erste Concept Map mit den relevanten Informationen erstelle. Daraufhin öffne ich dann eine zweite Quelle und versuche hier die weiteren Argumente, die in der zweiten Quelle stecken, in diese erste Concept Map zu integrieren. Sogenanntes progressives Concept Mapping. Kann man zum Beispiel hier CMAP-Tools nutzen, frei zugängliches, kostenloses Tool, mit dem man Concept Maps erstellen kann. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dann noch weitere Quellen zu integrieren, so viel man möchte. Und das kann natürlich dann beliebig komplex werden. Muss man sich dann überlegen, ob man dann eventuell ein neues Begriffsnetz aufbaut oder nicht. Hier ist mal ein Beispiel von Schülern, die jetzt hier zunächst erstmal so ein Interview von einem IFOI-Sprecher genommen haben zu dem Thema Rapsdiesel. Und hier wurden verschiedene Argumente gesammelt, die eben in diesem grafischen System überführt werden. Jetzt wird eine zweite Quelle hinzugenommen und da sieht man, dass halt hier diese Elemente jetzt zusätzlich in die vorher vorhandene Concept Map integriert wurden. Und man weiß auch aus Lernen von pädagogischen Psychologen, da gibt es Untersuchungen auch zu der Arbeit mit solchen Visualisierungen, dass das Umstrukturieren von solchen Visualisierungen dazu führt, dass man sich die Dinge sehr gut merken kann. Gerade weil die Beschäftigung mit solchen dann schon etwas komplex anmutenden Strukturen eben eine intensive kognitive Verarbeitung der Informationen erfordert, um diese Beziehung auch überhaupt zwischen den verschiedenen Begriffen herstellen zu können. Und dann werden noch weitere Quellen integriert und am Ende könnte man zum Beispiel das dann so machen, dass jetzt für eine Pro-Kontra-Diskussion, auf die das hinauslaufen soll, das dann unterschiedlich eingefärbt wird, die Pro-Argumente zum Beispiel grün einzufärben, die Kontra-Argumente hier in rot und dass die Schülerinnen und Schüler dann mit ihren eigenen Visualisierungen dann in die Diskussion gehen und so entsprechend dann so eine Pro-Kontra-Diskussion auf Grundlage ihrer Concept-Map führen können. Also fördert in dem Fall auch so eine Argumentationskompetenz, weil man eben sowohl die Pro- als auch die Kontra-Seite schon auf einem Blatt hat und auch die Beziehung dazwischen schon sehen kann. Jetzt verlassen wir diesen Aspekt Lernen durch Informationsverarbeitung und Nutzung von digitalen Quellen als die Möglichkeit digitaler Medien Quellen zur Verfügung zu stellen, hin zu dem Lernen durch Interaktion. Und da macht es eigentlich vor allen Dingen Sinn, sich zu überlegen, was sind immer häufige Lernschwierigkeiten, um die dann durch interaktive Lernprogramme anzugehen. Denn alles das, was im Grunde keine Schwierigkeiten macht, da brauche ich auch nicht den ganzen Aufwand zu betreiben, um überhaupt auf solche Lernschwierigkeiten einzugehen. Und was wir festgestellt haben bei Anfängern im Geografiestudium, sind es beispielsweise der Umgang mit mathematischen Formeln. Von daher ist hier in diesem Lernmodul ist es so, dass hier so ein kleines Schwammexperiment gezeigt wird. Und es geht um die hydrologische Speichergleichung, also wie viel Wasser kann der Boden speichern. Wird erstmal so eine Analogie hergestellt zu einem Schwamm, was ich sehr einfach eben auch dann selbst nochmal ausprobieren kann. Und um jetzt den Wasserdurchfluss durch den Boden auch in einer Formel ausdrücken zu können, wird das hier Schritt für Schritt hergeleitet, wie man dann zu so einer Boden-Wasser-Gleichung kommen kann. Ich zeige mal noch ein anderes Beispiel.
Weiß nicht, ob Sie online sind, ehrlich gesagt.
Ah, okay, ja. Hier. Achso. Wie und über Spiegel? Okay. Sehr schön. Das sieht sehr interessant aus. Da fehlen ein paar Bilder. können mal versuchen. Was wollte ich zeigen hier? Klimatologie. Genau, wer sich fragt, warum es im Moment immer so dunkel ist, da ist hier ein gutes Lernmodul dazu. Warum es so früh dunkel wird. Also, das ist nicht die Zeitumstellung. Hier geht es darum, also die Beleuchtungsverhältnisse auf der Erde sind ja eben entscheidend für die Klimazonen, für Vegetation, für das Leben auf der Erde in unterschiedlichen Zonen. Von daher ist es eine wichtige Voraussetzung, um dieses Prinzip zu verstehen. Und da wissen wir, dass gerade bei diesem Konzept scheinbare Sonnenbahnen, dass es da Lernschwierigkeiten gibt. Von daher gibt es ein Lernmodul, die diese Aspekte aufzeigt und eben zeigt, je nachdem, wo ich mich befinde auf der Erde, dass die scheinbaren Sonnenbahnen da eben sehr unterschiedlich sein können. Und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, für uns, also wir sind hier 50 Grad Nord etwa und wir gehen jetzt aufs Wintersolstitium zu, also Richtung 21.12., da sind bei uns die kürzesten Tage, da sieht man, dass der Sonnenbogen eben sehr kurz ist. Und wenn man, wie ist die Situation jetzt zur Zeit am Pol, also wenn ich mich Richtung Norden bewege, die haben es noch viel schlechter als wir. Da sieht man also, wenn man sich hier bei 80 Grad bewegt, dann geht die Sonne überhaupt nicht mehr auf. Und dann sieht man, wenn man hier jetzt ein halbes Jahr weitergeht, dann ist ein halbes Jahr, wenn ich mich am Pol bewege, kann man die Sonne gar nicht sehen. Allerdings dafür, eben Polartag und Polarnacht, kann man hier in diesem Modell eben anschaulich nochmal sich anschauen. Da sieht man, geht die Sonne halt den ganzen Tag, sieht man sie am Horizont kreisen, geht überhaupt nicht unter. Je nachdem, wenn man im Polarkreis sich befindet, sieht man, dass die Sonne sich eben von oben dem Horizont nähert und dann gleich wieder aufgeht. Und da anders eben, wenn ich mich am Äquator befinde. Am Äquator ist die Konstellation Erde-Sonne so, dass ich, egal wo ich bin, in welcher Jahreszeit ich mich befinde, die Sonne immer steil bleibt und deswegen eben die Beleuchtungsverhältnisse entsprechend zwar immer genau 12 Stunden Sonne da ist und die Sonne weg ist, also wir haben immer 12 Stunden hell, 12 Stunden dunkel, ganz das anders als bei uns. Und der Winkel ist halt immer relativ steil. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, mir diese Prinzipien hier über dieses Modell anzuschauen und dann hier auf der nächsten Seite gibt es dann dazu immer Fragen, wo jetzt zum Beispiel gefragt wird, diese Situation, und ich muss hier angeben, ja, um welche Jahreszeit handelt es sich und welche geografische Breite. Und habe dann die Möglichkeit, hier über dieses einfach Lösung zeigen, sofort ein Feedback zu kriegen, um dann festzustellen, ob ich dieses Prinzip, was hier dahinter steht, also dieses Verständnis, ob ich das aufbauen konnte oder nicht, und kann dann entsprechend damit weiterspielen, um hier die Zusammenhänge zu verstehen. Denke ich, ein anschauliches Beispiel, wie eben durch das direkte Feedback es möglich wird, individuell, eben je nach Tempo, das man braucht, der eine versteht das sofort, weil er ein sehr hohes räumliches Vorstellungsvermögen hat, und jemand anderes versteht es eben erst nach langem Einüben, hier die Möglichkeit hat, über diese Lernsoftware nach seinem eigenen Tempo, im eigenen Rhythmus, sich die Dinge zu erschließen. Ziel war es hier auch bei diesem Projekt, eine möglichst homogene Ausgangslage für das spätere Studium zu schaffen. Weil wir eben wissen, dass sehr unterschiedliche Ausgangslagen aus der Schule mitgebracht werden und hier im Selbststudium die Möglichkeit besteht, hier eben auf ähnliche Grundlagen am Anfang zu kommen. Also hier das Ziel im Grunde individualisiertes Lernen, um die Gruppe zu homogenisieren. Denn es ist ja auch immer die Frage, wenn Sie daran denken, sehr differenziertes Material anzubieten, ist es dann nicht so, dass die Guten halt immer besser werden und der Abstand zwischen den Lernern sich dadurch eher noch verstärkt? Höchstwahrscheinlich ist es so, aber man wird den einzelnen Individuen eben dadurch auch gerechter. Wieso die Guten bremsen quasi, wenn die Möglichkeit hätten, durch ein differenziertes Material eben weiterzukommen? Okay, das soll dazu reichen. Ja, eine andere Möglichkeit hier, das brauche ich jetzt nicht nochmal extra zeigen, können Sie sich auch gerne nochmal selbst anschauen, das Arbeiten mit Modellen. Hier ist es auch ein Lernmodul, in dem einzelne Faktoren eines Modells, die hier jetzt in dem Fall zur Bodenerosion, aber Sie können auch an Modelle halt aus Ihrem Bereich denken, dass eben durch die Eingabe von eigenen Daten die Möglichkeit besteht, eigene Fragestellungen zu bearbeiten, im eigenen Tempo auch hier wieder vorzugehen und sehr unterschiedliche Komplexitätsgrade auch zu erfassen. Also man kann komplexe Fragestellungen mit Modellen bearbeiten, aber man kann auch sich Grundlagen erarbeiten. Hier eben auch die Möglichkeit, über Modelle sich Dinge zu erschließen und auch auf unterschiedlichen Leistungsniveaus das zu machen. Und als letzte Möglichkeit, eben, wenn man jetzt wieder an diese Einordnung von digitalen Medien in der Funktion auf der einen Seite hier jetzt die Lernenden zu vernetzen, und wenn man aus der Perspektive der Lernenden bedeutet das, wenn ich vernetzt bin, lerne ich eben durch den Austausch und durch die Kooperation. Hier nochmal auch daran zu erinnern, dass eben in der Arbeitswelt häufig auch so gearbeitet wird, dass meistens auf die Intelligenz der Gruppe gesetzt wird und es weniger Einzelkämpfertum in Projekten gibt, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Hier auch dann die Möglichkeit, das in Gruppen anzubahnen, und da gibt es natürlich auch schon gute Beispiele darauf, wie zum Beispiel zu einzelnen Kursen Wikis gefüllt werden mit Fachvokabeln, dass man sagt, es gibt halt einen bestimmten Fachvokabelkanon, der soll bis zum Abitur gelernt werden, und da kann man einfach sagen, wir verteilen das, wir füllen ein Wiki mit diesen Vokabeln, die bauen so einen gewissen gemeinsamen Wissenskanon auf, mit einem Vokabular, was bis zum Abitur eben verlangt wird. Und verteilt dann, macht dann verteilte Aufgaben und kann in dem Kurs zum Beispiel dann so ein Wiki füllen. Oder es gibt auch schon gute Erfahrungen mit so Kursblogs, dass zu einem Kurs dann ein Blog geführt wird, wo immer die aktuellen Themen, also ist natürlich dann immer jemand anderes dran, aktuelle Themen eingestellt werden, wo aber auch nochmal Fragen zu Referaten, die erhalten wurden, zum Beispiel gestellt werden können, und wo über die Diskussion in der Schule hinaus dann auch noch eine Diskussion der Themen und auch zu Hausaufgaben hier im Blog stattfinden kann. Es gibt auch mehr und mehr Lehrer, die eben sagen, okay, ich bin so ein Vollblutlehrer, ich gehe dann eben auch noch mal nachmittags in den Blog und schaue, gibt es jetzt Fragen zum Beispiel zu den Aufgaben, die ich gestellt habe, und beantworte die dann entsprechend an entsprechender Stelle. Also so eine Art Vernetzung, die über das formale Lernen in der Schule hinausgeht, oder auch wenn Sie daran denken, dass es Verfügungsstunden dann am Nachmittag gibt, bei den mehr und mehr Ganztagsschulen, die jetzt halt auch aufgebaut werden. Was auf jeden Fall dann so ein Trend sein wird, der sich abzeichnet, in dem Horizon Report ist das auch dokumentiert, ist dieser Weg hin zu einer mehr personalisierten Lernumgebung. Also dass ich immer ständigen Zugriff auf meine ganzen Daten habe, auf alle Bilder, auf private Bilder, aber auch auf Bilder, die ich im schulischen Kontext nutze, auf Referate, die ich im schulischen Kontext genutze, genauso wie eben auf die ganzen privaten Linksammlungen und Textdokumentationen und so weiter. Alle persönlichen Kommunikationskanäle auch ständig mit mir trage und genauso eben in meiner Community mich bewege, wie auch auf einer Lernplattform der Schule zum Beispiel. Alle Lernwerkzeuge oder sehr viele Lernwerkzeuge auch zur ständigen Verfügung habe, wie zum Beispiel Texteditoren, Tabellenkalkulationen, das immer mit mir rumtrage. Übersetzungsdienste, Nachschlagewerke. Im Grunde ist es ja so, dass das Wissen der Welt, das Faktenwissen zumindest, trägt, kann man eigentlich so in seiner Tasche mit sich tragen. Und das bedeutet auch, dass ich einen sehr flexiblen Datenaustausch habe zwischen den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Da natürlich Lernszenarien danach zu finden, die diese Möglichkeiten mit aufgreifen, ist sicherlich eine Herausforderung, die in der Zukunft besteht und die, wo gerade so individuelle Lernprozesse dann auch nochmal sehr viel leichter zu realisieren sind, wenn sowieso jeder seine persönliche Lernumgebung quasi ständig immer mit sich trägt. Ja, dann zum Schluss kann man dann sagen, wenn man jetzt nochmal an Wirksamkeit von der Nutzung neuer Medien denkt und pädagogischer Vielfalt, kann man sagen, dass es sehr wichtig ist, bei allen Wirksamkeitsstudien zur Nutzung digitaler Medien, dass eine hohe Passung zwischen den Eigenschaften des Medienangebots und den Lernvoraussetzungen wichtig ist. sowie natürlich eine didaktische Gestaltung des Lernszenarios. Diese Dinge müssen sehr gut zusammenpassen, damit der Einsatz von Medien wirksam werden kann. Dabei scheint es auch eben die Potenziale von Visualisierung als einen Bereich nutzbar zu machen, der eben im Vergleich jetzt zum Buch zum Beispiel Möglichkeiten bietet, Dinge sehr anschaulich darzustellen und leichter verständlich darzustellen. Genauso eben wie die Möglichkeiten der Interaktivität, also dass ich sofort Rückmeldungen auch zu Benutzereingaben kriege. Anders als wenn ich eben erst was schreibe, das abgebe, das korrigiert wird und ich eine Woche später das Ergebnis kriege, wenn es mich eigentlich gar nicht mehr so richtig interessiert. Das eigentlich dann immer so eine Qual ist, dann nochmal zu sagen, okay, jetzt muss ich den Test nochmal verbessern. Was war das nochmal? Das hat sich auch in Untersuchungen gezeigt, dass eben dieses sofortige Feedback da sehr viel lernwirksamer ist. Dann macht es aus dieser gesellschaftstheoretischen Perspektive und auch aus lerntheoretischer Perspektive auf jeden Fall Sinn, Kompetenzen der Selbstregulation und Selbststeuerung viel stärker anzubahnen, als das vielleicht bisher in der Schule stattfindet. Und letztendlich kann man dann sagen, dass pauschal gesagt ein individualisierter, differenzierter, offener Unterricht keine Lernwirksamkeit entfaltet, sondern nur dann eben, wenn es eine sehr hohe Qualität hat, was allerdings eben eine hohe Ressourcenintensität ausmacht. Man weiß zum Beispiel aus diesen Hattie-Studien, diese großen Metastudien, die in den englischsprachigen Ländern durchgeführt werden, wurde beispielsweise so Lernzirkel, also Stationenlernen untersucht und es kam heraus, dass Stationenlernen im Grunde nicht lernwirksam ist. Wenn man dann sich die Studien genauer anschaut, liegt es häufig eben daran, dass diese offenen Lernarrangements eben nicht gut genug vorbereitet sind, dass eben diese Passung zwischen den Eigenschaften des Medienangebots und den Lernvoraussetzungen, dass das nicht gestimmt hat und deswegen keine guten Lernergebnisse stattgefunden haben. Es kommt eben darauf an, hier eine hohe Qualität angepasst auf die Zielgruppe herzustellen und das kostet natürlich Zeit. Gut, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Frage, also was mich